Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und mein heutiger Gast, der wird hoffentlich durch ein vorangegangenes Video von mir auf meinem Kanal schon sehnsüchtig erwartet. Herzlich willkommen, Hubertus Hofkirchner.
Servus, wie darf ich dich ansprechen eigentlich?
Andreas, gerne.
Ach, wunderbar. Ja. Nicht gedoxt.
Nein, meine, ich bin mit Klarnamen im Internet unterwegs.
Alles klar.
Hubertus, du hast ein sehr, 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 sehr interessantes Gespräch mit Nico Jiltsch in seinem Podcast geführt über, ja, das größere Thema ist eigentlich, wie etabliert sich Bitcoin? Du beginnst das Gespräch mehr oder weniger damit, Bitcoin hat das Problem, dass es nicht so richtig vorwärts geht. Ursprünglich warst du schon 2015 im Bitcoin Space und hast dort beobachtet, dass eigentlich dieses Problem schon vorliegt. Jetzt haben wir eine recht gut ausgebaute Bitcoin-Szene in Deutschland, die sich schon untereinander kennt und vernetzt, und es gibt die ein oder anderen Produkte, die man hier und da mal in Bitcoin kaufen kann, aber alles ist irgendwie nicht weiträumig akzeptiert, also die Banken und alle möglichen Systeme steigen noch nicht so richtig ein, und du bist der Ansicht, dass du dafür eine, wie soll ich sagen, teilweise technische Lösung hast, auf jeden Fall ein System, um das es geht, und zwar Bitcredit. Und das hat eine ökonomische, eine technische Perspektive. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Oder wie möchtest du am liebsten einsteigen?
Wie will ich einsteigen? Nein, ich würde vorschlagen, vielleicht frage einfach dahin. Sollen wir voraussetzen, dass die Leute entweder das Gespräch bei Nico oder deine Analyse gesehen haben?
Ja, vielleicht ein bisschen. Ich denke, wir schaffen es schon genügend ins Detail zu gehen, dass das jetzt keine unbedingte Zwangsvoraussetzung ist. Worum es grundsätzlich geht, hab ich ja gerade angedeutet. Und es geht im Detail darum, dass ökonomisch betrachtet, sagst du, es muss ein Kreditsystem geben. Menschen müssen in Bitcoin ihr Geld verdienen. Und ökonomisch betrachtet ist das die Perspektive, die du einnimmst, die Hayekianische, nach Hayeks Buch The Nationalization of Money.
Nicht ganz. Also gut, viele gute Dinge drinnen, aber wir sind ein bisschen weiter. Es ist schon 2025. Ne? Vielleicht doch noch mal ganz beginnend. Die Szene hat sich ja in den letzten 10 Jahren, ich bin jetzt eh schon seit 2 Jahren wieder retour, extrem gewandelt. Und der Start, was du jetzt gerade erwähnt hast, diese Geschichte 2015, die fand sozusagen statt, nachdem doch damals noch sehr viele Leute, die überwiegende Zahl der Bitcoiner, daran interessiert waren, ein besseres Geldsystem zu haben, ja. Das war auch, glaube ich, noch vor der Veröffentlichung des Buchs von Amos.
Also wir reden über den Bitcoin-Standard für die Zuschauer.
Ja. Und damals war also durchaus für die meisten Leute noch das überragende Ziel, das Fiat-System abzulösen. Ja? Und es ging dabei um sagen wir mal, realistische Dinge, die damit erreichbar sind, also Missstände, die aktuell durch das Fiat-System eingerissen sind und tatsächlich durch ein korrektes Hartgeldsystem auf Bitcoin-Basis korrigierbar werden. Also alle reden Inflation, das ist jetzt zwar kein praxeologisches Wort, aber ja, also sprich im Sinne von Geldwertverlust durch Überproduktion von Fiat Money. Die den Österreichern zur Genüge bekannten Boom-Bust-Zyklen. Diese ganze Asset-Preis-Bubble, die sich durch die Zentralbankaktivitäten und die, sagen wir mal, Pervertisierung von Zinssätzen ergibt, ja, und die gesamten gesellschaftlichen Ungleichgewichte, die sich daraus ergeben, die sind ja schlimm genug, ja? Also man braucht gar nicht viele dieser anderen Narrative, die es heute im Bitcoin-Space 2025 zu finden gibt. Ja.
Würdest du den Leuten 10 Jahre später, 2025, den Bitcoinern absprechen, dass sie nicht mehr dieselben Ziele verfolgen? Oder wo würdest du sagen, haben sich die Ziele dramatisch geändert?
Naja, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Community an. Ja, also ich möchte jetzt für Bitcoin Austria, auch für sozusagen mein monatliches Seminar am Hayek-Institut schon in Anspruch nehmen, dass die originalen Ziele noch passen. Ja. Mhm. Wir haben das auch damals in Bitcoin Austria 2015, die griechische Situation, die können wir noch eingehen, genauer besprochen und sind, also waren uns de facto einig, was geschehen muss. Ja, und waren uns aber noch unklar, wie es geschehen muss. Man war damals noch nicht so ganz in dieser knallharten Shitcoin-Bitcoin-Distinktion, man hat darüber nachgedacht, muss man jetzt Namecoin dafür einspannen, ja, oder wie kann das konstruiert werden? Und vieles hat noch gefehlt in der Realwirtschaft, dass sich noch nicht entwickelt hat. Aber gehen wir vielleicht mal zurück zu den Anfängen. Also ab wann wurde das Problem wirklich klar? Also abgesehen von den ganz frühen Debatten, wo es eigentlich auch schon klar war, also sprich 2009, drei, vier Wochen nach Launch, aber wirklich in der Realität, es wurde schon drüber spekuliert, aber wirklich klar wurde es erst 2015. 2015 gab es in Griechenland eine Volksabstimmung. Die EU, die EZB wollte den Griechen sehr, sehr harte Austeritätsbedingungen auferlegen, um Griechenland zu erlauben, im Euroland zu bleiben. Massenpolitik, Massenparteisystem. Man erinnert sich, es gab dann eine Volksabstimmung, wo gefragt wurde, naja, sollen wir diese Austeritätsbedingungen, diesen Sparplan, der von der EU-Troika hieß das damals, vorgegeben wurde, annehmen? Ja oder nein? Und das Ergebnis war halt zu 62% nein. Ja, also die wollten das nicht, die Griechen. Wobei auch zu sagen ist, die wussten auch nicht wirklich, was stattfand. Also ich war selbst damals, wie so viele manchmal, auf Urlaub in Griechenland, auch ungefähr zu dieser Zeit. Und ja, man spürte so richtig, wie man Sorge haben musste, jeden Tag, wenn man zum Bankomat geht, dann wird das Ding noch funktionieren, wird das nicht, ja. Und wenn du mit Leuten gesprochen hast, so im Dorf und sie gefragt haben, was werden die machen? Ja, und da habe ich wirklich eine Dame getroffen, die ist in Tränen ausgebrochen. Ja, die hat gesagt, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Wenn ich so stimme, ist es schlecht. Wenn ich so schlicht, ja, die Leute wussten es nicht. Keiner versteht wirklich, was da oder abläuft. Ich meine, der Bitcoin-Sektor versteht Geld ein bisschen besser. Aber die Griechen damals, die waren hilflos. Die wurden von allen Parteien mit parteipolitischen Motiven zugeknallt mit Stories. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, 62% nein, 32% ja. Also das würde ich sagen, ist jetzt mal ein 39%, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr, sehr klares Votum. Und was dann geschah, ist, man erinnert sich vielleicht noch an dieses Foto, das sich bei mir eingeprägt hat, so um den runden Tisch sitzen sie alle lächelnd, die EZB-Bosse, Draghi damals noch, aber auch Lagarde schon am Tisch, so lächelnd, ja. Und dann wurde eben verkündet, ja, die Griechen bekommen keine Euros mehr runtergeschickt. Ja. Die Banken mussten zusperren. Die Leute konnten nur mehr ganz, ganz wenig Geld vom Bankomat abheben. Die Bankomaten waren aber auch relativ bald so, das war 3 Wochen, ne, und schreckliche Situation. Also ich war da nicht mehr unten, Gottlob, aber die Leute konnten teilweise kein Essen kaufen, noch viel schlimmer keine Medizin kaufen. Also es war ein ziemlich knallharter Zug und für einen Bitcoiner damals, der also gedacht hatte, naja, also wenn so das Geldsystem, das böse Fiat, Geldsystem zusammenbricht, na, dann übernimmt Bitcoin. Ja, die Leute laden runter und los geht's. Und dann habe ich zum ersten Mal kapiert, dass das ja überhaupt nicht funktioniert. Ja, woher sollen die Leute Bitcoin kaufen und dann damit sozusagen Wirtschaft treiben, Realwirtschaft treiben, wenn die Banken zu sind? Ja, und da wurde dann zum ersten Mal das Problem klar, aber du hast eine Frage.
Eigentlich nicht, nein. Es gibt. Die einzige Frage, die mir ein bisschen aufgekommen ist, ist, wir reden beim Zeitraum von 2009 zu einer so frühen Bitcoin-Phase. War das für Bitcoiner schon klar, dass sie bei der Griechenland-Krise oder sind wir später als 2009 bei Griechenland?
Nein, Griechenland ist 2015. Vorher waren ja schon andere Gelegenheiten, wo sich Bitcoin sozusagen durchsetzen hätte können. Aber es war noch früh. Zypern, will ich also erinnern, wo die Regierung einfach so Geld von den Bankkonten abgezwackt hat, ohne nichts. Ja, also auch da hatten wir aber gesehen, dass Bitcoin ein bisschen zunimmt. Aber bei Griechenland war das eben überhaupt nicht so. Also, ja. Ist es klar?
War die Griechenland-Pleite, 2015 bringe ich jetzt das irgendwie durcheinander. Also wir haben doch hier Subprime-Krise und Lehman Brothers und dann kam doch daraufhin die Griechenland-Pleite und da sind wir doch eigentlich im Zeitraum 2008, 2009 oder warum jetzt auf einmal?
Nein,
hat so lange gedauert
mit den EU-Maßnahmen. Okay, sorry für Unterbrechung. Also 2009 war eine andere Geschichte. Das war tatsächlich Lehman, ne?
Ja.
Amerika, Great Financial Crisis. Ich rede jetzt von der Staatsschuldenkrise, ne, die den gesamten Portugal, ja, vielleicht erinnerst du dich, Spanien, okay, alle Mittelmeerländer. Club Med hat das damals geheißen. Also nicht so lange her.
Gut, okay. Nee, passt von mir aus, klar, wenn die Banken zu haben, kann auch niemand Bitcoin kaufen. Das ist auch für die Griechen problematisch, klar, sicher.
Mhm. Ja. Und wenn du dann beginnst, das Ganze ein bisschen durchzudiskutieren, durchzudenken, merkst du, was schlimm ist, ja? Du musst also in so einer Situation den Leuten eine Möglichkeit geben, ohne On-Ramp in Bitcoin einzusteigen.
Ja.
Und jetzt klingt das sehr, sehr seltsam, aber in Wahrheit trifft sich das mit Dingen, die immer stattgefunden haben und die man vor dem Fiat-System auch gewusst hatte. Also hier im Bitcoin-Szene wissen ja alle noch, dass es mal einen Goldstandard gab. Verschiedenen Varianten, klassischer Goldstandard, zwischenstaatlicher Goldstandard, wiederkehrender Goldstand, abgeschaffter Goldstandard, diese verschiedenen Dinge. Mhm. Und damals war für mich dann schon relativ klar, und wir haben das auch, wie gesagt, diskutiert, da gab es Präsentationen in Bitcoin Austria, die Hoffnung machten, dass ein uraltes Instrument, dieser Bill of Exchange, den ich erwähnt habe, eigentlich die Lösung für diese Angelegenheit darstellt, ist aber natürlich schon vielleicht einen Schritt zu weit, weil im Bitcoin-System des Jahres 2025 ja gar nicht bekannt ist, welche Rolle Kredit und Kreditgeld in der Realwirtschaft spielen. Es gibt ja diese Mehr von der festen Geldmenge, die völlig undifferenziert und unnuanciert verwendet wird und überhaupt nicht einer korrekten Betrachtungsweise des Geldsystems entspricht.
Hier ist halt, und da kommt mir halt sofort in den Sinn, du möchtest nicht die Bitcoin-Geldmenge ausweiten. Das sind zwei vollkommen separate, voneinander getrennte Dinge. Aber das ist halt ganz, ganz wichtig. Und ja. Die Geldmenge muss elastisch sein, so wie du es sagst, die hat nichts mit einer Ausweitung von der Bitcoin-Basis-Geldmenge zu tun. Du sprichst von einem daran gekoppelten System. Ja, das ist für Bitcoiner schon wahnsinnig wichtig. Also fixe Geldmenge ist, wenn du sagst mehr, ich meine, das stiftet zu Verwirrung an, oder?
Naja, nur ich kann dafür nichts. Ja, warum das eingerissen ist mit den allen logischen Denkfehlern, die daraus resultieren. Wie gesagt, ich weiß, welche Autoren daran vielleicht schuld sind. Will da auch keine Namen nennen. Aber Faktum ist, was fix ist, ist die Basisgeldmenge. Ja, und die Basisgeldmenge kann ich genauso gut bezeichnen als digitale Commodity. Ja.
Ja.
Ja, also die Bitcoin ist eine digitale Commodity. Ich meine, kann ich hier etwas einblenden? Oder ist das eher unerwünscht?
Habe ich noch nie gemacht, aber können wir machen. Im unteren Reiter. Es müsste bei Präsentieren, müsstest du auf was zugreifen können. Müssen wir mal schauen, wie das nachher mit dem Display geht. Aber ja, es sollte eigentlich gehen.
Lass mich da mal was umschalten, dann geht das vielleicht leichter. Warum ich das kurz machen möchte, ist einfach, um die Betrachtungsweise klarzustellen. Ja, das ist so wie der Unterschied heliozentrisches Weltbild, geozentrisches Weltbild. Ja, für uns auf der Erde geht die Sonne auf, die geht unter, passt, sieht man so, damit kann ich auch arbeiten, Tag für Tag. Aber um gewisse komplexere Dinge nachzudenken, also komplexere, also notwendige für gewisse Entscheidungen, brauche ich eben schon das Wissen, dass die Erde um die Sonne um die Galaxie, also, ja, und um das mal darzustellen, zeige ich mal kurz einen Screen, Sekunde, ich schau mal, was wir da haben, Share Screen, welchen kriegen wir dann, schauen wir mal, so, okay, Entire Screen, nehmen wir den, so, sieht man das jetzt? Siehst du diesen Screen?
So, jetzt. Ich muss es zur Bühne hinzufügen. Ja, ja,
jetzt haben wir es. Wunderbar. Ja. Also, was sozusagen man als Geld bezeichnen kann, ja, sobald man beginnt zu differenzieren zwischen Basisgeld und Kreditgeld, ja, gibt es sozusagen die Möglichkeit, dass, wie man weiß, der Wert von Dingen liegt immer daran, dass die Supply, das Angebot beschränkter ist als die Nachfrage. Ja? Also altes Beispiel, Luft, manchmal sehr wertvoll auf der Raumstation, wenn du 30 Meter unter Wasser tauchst. Sobald wir aber hier ganz normal sind, im Öffentlichen gibt es genug Luft, ja? Wir brauchen auch nichts dafür zu zahlen. De facto für praktische Zwecke unlimitierte Supply. Ja, dadurch gibt es auch keinen Marktpreis dafür aktuell, wenn wir einatmen und ausatmen. Sobald du eine Limitation hast, hast du ein wirtschaftliches Gut. Was wir alle in der Bitcoin-Szene des Jahres 2025 wissen, ist, dass Bitcoin limitiert ist. Ja, die Zahl 21 Millionen, 19 Millionen gehen in aller Kopf herum und man weiß, dass das einen gewissen Wert hat. Ja. Und dann beginnt schon die Schwierigkeit, ja, weil dann beginnt eine große Verwirrung in der Szene zwischen Fiat-Geld, Fiduciary Media, wo du ja angemerkt hast, dass der Begriff zu komplex sei, dass man Geldsubstitut sagen muss. Aber Geldsubstitut ist halt nicht sehr präzise. Ne? Keine Kritik, ja. Also ich meine, ich mache jetzt sozusagen die Präzisierung hier.
Ne? Ich will noch nicht mal ein inhaltliches Argument bringen. Ich sage nur, ich finde es für Deutsche schwierig, von Fiduciary Money zu lesen und sie kennen diesen Begriff nicht. Und das ist bei der Mehrheit der Leute nun mal der Fall, es sei denn, sie haben Mises gelesen.
Hm. Ja. Nichtsdestotrotz, Mises macht hier eine sehr, sehr sinnvolle Unterscheidung.
Absolut.
Und die ist auch extrem wichtig, wenn man sozusagen vom geozentrischen in das heliozentrische Weltbild des Geldes umsteigen will oder die Notwendigkeit dafür sieht. Mhm. Ja? Und dann gibt es eben Dinge, die limitiert sind. Bitcoin ist limitiert und es lässt sich auch, und das ist eine sehr, sehr nuancierte Angelegenheit, wo man keinesfalls auf der Oberfläche stecken bleiben darf, es lässt sich auch das Minting gegen realen Wert limitieren. Ja, also wenn ich sage, ich schränke die Geldproduktion jetzt mal prinzipiell auf alles ein, was an realen Waren jetzt gerade im Umlauf ist, ergibt sich automatisch ein Deckel, ja, wie viel ich produzieren darf. Und daraus ergibt sich dann natürlich auch ein realer Wert des Gelds. Deshalb ist das in meinem Gedankenbild, das ich also vorschlagen würde im Bitcoin-Szener, eine Limitation durch die reale Welt. Währenddessen, ich glaube, das wissen wir alle, ja, also Zentralbanken können im Prinzip unlimitiert Geld produzieren. Ja, wir haben das in Deutschland im Geschichtsunterricht gelernt, über Weimar. Die Leute wissen es aus Zimbabwe, überall auf der Welt, wo halt gerade das Geld zusammenbricht. Oder aber auch bis zuletzt in Argentinien, wo eben die Peronisten und die Kirchnerianer de facto unlimitiert Geld gedruckt haben. Was weniger bekannt ist, ist eben diese Geschichte mit Fiduciary Media. Ja, du kannst also auch bei Banken, entweder wenn du eine schlechte Banking Policy hast oder wenn sie dir vom Staat aufgezwungen wird, kannst du natürlich auch eine schlechte, potenziell unlimitierte Emission haben des Geldsubstituts namens Fiduciary Media. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt.
Ja. Ich meine, Mises spricht von Geldsurrogat. So wurde es übersetzt. So habe ich es jedenfalls häufiger gefunden. Ja. Theorie des Geldes und der Umlaufmittel. Das habe ich ja durchsucht nach deinem Podcast-Gespräch mit Nico Jiltsch. Und Geldsurrogat war das Wort, wo ich immer wieder drüber gestolpert bin, wo ich denke, das wird das sein, was er im Englischen später als Fiduciary Media bezeichnet hat.
Ja. Wie dem auch sei, ich glaube, es ist relativ klar, wenn eine Bank eine schlechte Banking Policy hat, ja, und sozusagen, ich teile nicht die Meinung einer gewissen Fraktion innerhalb der Bitcoin-Gruppe, dass alle Banken schlecht sind, ja, ganz und gar nicht, sondern sie sind notwendig, wie das auch Mises sagt. Also wenn diese Banken dazu gezwungen werden, zum Beispiel Staatsanleihen entgegenzunehmen und dafür Geld auszugeben, ne, der Staat kann unendlich Staatsanleihen drucken, und wenn die Banken dann auf Basis dieser unendlichen Staatsanleihen Geld drucken müssen, dann sind wir im Schlamassel.
Das ist unfassbar wichtig zu betonen, denn das hast du auch bei Nico Jiltsch gesagt, und das ist das kann man nicht genügend betonen. Es ist immer die Einmischung des Staates, die dafür sorgt, dass dieses System versagt. Und es ist nicht dieses System von sich aus. Aber das ist für viele Leute vor allem im Nachhinein schwierig zu unterscheiden, weil sie wissen nie so, es ist ja keine offizielle, es kommen ja nicht sofort die Ökonomen und sagen, hier hat der Staat eingegriffen und deswegen hat es versagt, sondern es kommt erstmal eine ganze Menge an Propaganda, und die vermischt diese ganzen Dinge, und dann weiß man nicht mehr genau, wer hat wann, wo, was gemacht, was dafür gesorgt hat, dass das System versagt hat.
Ja. Ja, also wie gesagt, wenn man sozusagen, das ist die Sichtweise, mit der ich vorschlage, an das Problem heranzugehen. Und in all diesen Dingen kommt diese leidige Reserve-Debatte hinein, Fractional Reserve und Ähnliches, wo wir Gottlob durch Bitcoin eine hervorragende Änderung haben, weil das ist jetzt schon zu volkswirtschaftlich vielleicht. Reserve ist ein sehr, auch ein sehr schwammiger Begriff, ja. Und es geht in Wahrheit um Liquidität, es geht um Zeiträume bis zur Liquidität. Und der Handelswechsel, um jetzt zurückzugehen, ist eben ein hervorragendes Instrument gewesen für Jahrhunderte, eigentlich Jahrtausende, die gab es schon früher, ja. Die gab es ab Mittelalter in Europa, darauf sind die Lombardier sehr stolz. Die Linalden ist immer ganz stolz, wie dass das da schon in Ägypten gab. Dann könnten natürlich die Chinesen sagen, nein, wir hatten das schon in der Tang-Dynastie 700. Naja, und hier in Europa sagen wir natürlich, nein, gab schon zur Zeit der Römischen Republik, 200 vor Christus. Ne? Ja, also wie gesagt, das ist jetzt nicht, dass man es verstanden hätte richtig, ja? Also das Verständnis des Geldes war damals noch viel schlechter als heute. Aber wie gesagt, das gab es immer schon, sonst hätte auch das Goldsystem nicht funktioniert. Ja. Ja? Ich mach mal zu hier, oder hast du noch Fragen
dazu? Ja, komm. Zu diesem Screen jetzt nicht direkt, nee. Ja, ich habe eigentlich keinen Einwand. Ich würde nur das, was du selber gesagt hast, nochmal im Kopf verarbeiten. Oder du kannst weitermachen, wie du möchtest.
Wir waren jetzt in 2005, ja?
Für mich hast du einen Punkt gesagt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Und der beginnt mit der Erstellung im Grunde genommen. Denn eine Form des real existierenden Gutes, des Gegenwertes, muss vorhanden sein. Und das ist nicht selbstverständlich. Das macht den Unterschied aus zwischen, naja, sagen wir, einem Bitcoin und einem Shitcoin. Das ist der real existierende Unterschied, der auch bei einem Kreditsystem relevant macht. Geht es hier um ein reales physisches Gut? Und darum geht es dir ja, Zukunftsgüter abbilden zu können. Auf vertraglicher Basis hat man, dein Beispiel war, meine ich, irgendwie ein Weizenbauer, der das aber erst in 3 Monaten produziert, und diese Vertrauenswürdigkeit schon abbilden zu können. Und bei Bitcoin haben wir dieses Prinzip auch, das zurückgeht, wobei sich hier meiner Ansicht nach technische und ökonomische Aspekte im Anfang vermischen. Der Punkt ist aber, Bitcoin wurde gemeint, dort wurde Arbeit reingesteckt und das sorgt dafür, dass man im Ausgang, also der Erstellung von Bitcoin selbst, bereits einen realen Gegenwert hatte. Hier finde ich Begriffsverwirrungen manchmal schwierig. Manche sprechen hier von dem intrinsischen Wert. Ich halte das für schwierig, das intrinsischer Wert zu nennen, weil das sehr starke Verwirrungen mit sich bringt. Manche nennen es Sammlerwert, manche nennen es die Idee der Spekulation, die schon dahinter steckt. Und ich habe erst vor einer Woche oder sowas wieder einen Podcast von Saifedean Ammous gesehen. Da ging es genau um dieses Prinzip mit Commodity Money, das du eben angesprochen hast. Da war die Frage im Raum, ob Bitcoin ein Commodity ist. Und Saifedean Ammous hat dann das lange ausgeführt. Ich versuche mal so die Kurzfassung davon zu geben. Aber eigentlich habe ich damit schon angefangen. Bitcoin hat ein Genesis-Block gemeint und viel, also so Ethereum hat es nicht gemacht oder ich bin nicht tief im Shitcoin-Game, aber ich glaube, Saifedean Ammous hat so ausgedrückt, es ist ein riesengroßer Unterschied, ob mit XRP jetzt einfach ein Haufen Leute hingegangen ist und irgendetwas erstellt hat, um es dann erstmal an nahe Leute und dann an weiter entfernte Leute zu verkaufen, um einen spekulativen Preis aus dem Nichts herzustellen, wo wir eigentlich schon quasi bei Fiat-Geld sind, nur um dann es... Wie sagte er, um es dann, sobald es im Preis steigt, weiter zu verkaufen an einen Haufen Leute auf der linken Seite der IQ-Verteilungskurve. Diese Unterscheidung ist für Bitcoiner unglaublich wichtig und theoretisch sehr, sehr schwierig zu begreifen und festzustellen, ob irgendetwas dahinter steckt. Aber daher kommt die
Bitcoin. Ich glaube, das kann man auch direkt ablehnen. Ja, das ist, wie soll man sagen, natürlich völlig falsch gedacht wieder mal. Weil worauf sich Ammous bezieht, ist einfach ein gesunkener, das ist Schnee von gestern. Ja? Worum es geht, sind die marginalen Kosten, ein neues Bitcoin zu erzeugen. Ja, die Produktion von frischen Bitcoin, und die ist natürlich at the margin. Klassische österreichische Theorie, ja, um heute ein Bitcoin zu erzeugen, ist ganz anders, als das zum Beispiel in den ersten 4 Wochen von Bitcoin der Fall war. Ja, damals waren ein paar, ja, ganz kleine, was wir damals hatten, 80, 386 Chips oder whatever. Ja, es geht rein um den Margin. Alles, was davor war, ist egal. Also insofern auch da Ammous, es gibt auch keinen intrinsischen Wert, wie du weißt, in der österreichischen Schule. Wir lehnen das strikt ab, sondern es geht einfach nur um Nachfrage, Demand. Ja, also solange Bitcoin in Demand ist, solange wird es einen Wert haben. Wenn der Demand weggeht, ja, weil es zum Beispiel ein besseres System gäbe, was ich jetzt nicht sage, weil sonst ist Blödsinn. Also ich glaube da schon, dass das funktionieren wird. Ja, also wenn es ein anderes Gut gäbe, zum Beispiel CBDCs, ne, wenn die sich tatsächlich durchsetzen und aufgezwungen werden und dann alles andere kontrollieren können, indem zum Beispiel alle Bitcoiner jetzt nicht nur debankt werden, ja, so wie uns das passiert ist, sondern einfach jede einzelne Münze, die du hast, gesperrt werden kann, dann ist es völlig aus. Ja, weil dann kannst du überhaupt nicht mehr on-off rampen und dann kannst du auch nicht mehr das System bauen, das notwendig ist, um das zu ermöglichen. Also es ist schon, wir haben nicht mehr viel Zeit. Gottlob jetzt, was passiert ist in Amerika, also wenn das hält. Aber die EU wird natürlich knallhart ihren Weg weiter verfolgen. Ich sehe da nicht dieselbe Einsicht wie in Amerika, dass das eine dystopische Angelegenheit ist.
Ja, wollen wir es hoffen. Denen traue ich immer das Schlimmste zu, aber... Ja.
Gut, also wo bringt uns das hin? Nein, also at the margin, also die Produktion von Bitcoin at the margin ist wichtig. Das ist auch das, worüber ich nachdenke jetzt, wenn ich ein Bitcoin minen will heute, also was da vor 10, 15 Jahren hineingesteckt werden musste in Milliwatt oder sonst in ein Bitcoin, ist dabei völlig irrelevant. Es geht um den heutigen Demand im Verhältnis zum heutigen Angebot, das sich natürlich aus den neuen Bitcoins zusammensetzt und aus den gehorteten Bitcoins, gehodelten Bitcoins, die mit auf den Markt geworfen werden. Aber gehen wir vielleicht wirklich einen Schritt zurück, um dieses heliozentrische Weltbild ein bisschen zu verstehen. Du hast dieses Beispiel angesprochen, das vielleicht auch ein bisschen einen Einblick bieten kann, warum das Griechenland geholfen hätte und wo sozusagen das generelle Problem darstellt, an dem Griechenland gescheitert ist. Wie kann man überhaupt ein Geldsystem ohne On-Off-Ramps darstellen, nämlich ein Geldsystem? Und wenn wir noch einmal auf, ich tue da noch einmal kurz einblenden, Sekunde. Mhm. So. Ja, nur damit das klar ist, ich bezeichne das hier als Bitcoin. Ich bezeichne Bitcoin nicht als Geld. Ja, solange Bitcoin nicht monetisiert ist, ist es eine Digital Commodity, die ein Geldkandidat ist und wo das, was wir damit tun, wenn wir damit zahlen, in Wirklichkeit noch immer so eine Art Barter ist, ja, also Tauschhandel. Ich bezeichne das als Kreditgeld. Das Gegensatzpaar lautet dann Bitcoin als Basisgeld zum Kreditgeld und das Gesamte ist dann sozusagen ein Sound Money System. Dann haben wir Money. Also beides gemeinsam ist dann Money. Bei Fiat merkt man das natürlich nicht. Ja? Also der Geldschein, den die Zentralbank ausspuckt oder die Bank, die elektronischen Ledger Entries, die Salden auf den Konten, die schauen natürlich genauso aus wie alle anderen, weil das alles sehr oder minder verschwimmt. Und das ist auch, sagen wir mal, die vereinfachte, das geozentrische Modell über Geld nachzudenken. So, wir bleiben aber ein bisschen differenzierter. Und wir schauen uns jetzt nochmal dieses Beispiel an, wenn's recht ist, das ich bei Nico vorgestellt habe. Also wir hatten jetzt diese Form der Cruiser Economics. Ja, wir haben also den Farmer Bob, der macht seine Schweindeln. Im Frühjahr schlachtet er ein paar. Und dann muss er das ganze Jahr Speck und Schinken essen. Ist jetzt nicht unangenehm, aber nach einer gewissen Zeit wird das fad, wie wir hier in Österreich sagen. Und nicht nur dem geht so, sondern es gibt eben auch den Farmer Jim, ja, der baut Weizen an, erntet ihn im Herbst und muss dementsprechend das ganze Jahr über Brot essen. Ist natürlich jetzt auch gut und lecker, aber natürlich, die zwei könnten auf die Idee kommen, naja, wir tauschen jetzt. Und wir nehmen an, dass dieses Dorf überhaupt kein Geld hat noch. Ja, wir sind in einer sehr primitiven Wirtschaft. Ja. Und das heißt, was in dieser Situation passiert, ist, dass Bob und Jim sich ausmachen können, du kriegst im Frühjahr meine Schweindeln, ja, und ich kriege im Herbst von dir deinen Weizen. Und das heißt dann, dass beide at the margin, also der marginale Nutzen für beide ist natürlich höher, weil die zweite Hälfte Speck und Schinken ist für den Farmer Bob natürlich nicht mehr so angenehm. Und dasselbe trifft für den Weizen und das Brot für den Farmer Jim zu. Und jetzt können alle, keine Ahnung, zum Beispiel Schweinsbraten mit Semmelknödel essen. Ja, also ein durchaus übliches Mahlzeit in Österreich. Und wie man sehen kann, wenn man jetzt sozusagen sich das Ganze ein paar Jahre durch den Kopf gehen lässt, ja, dann sieht man, also in der Frühjahr macht eben Bob diesen Kredit, ja, der erstreckt sich bis zum Herbst. Herbst ist Erntesaison. Der Jim gibt brav die Hälfte seines Weizens her, ne, muss natürlich überleben, die Ernte muss gut sein. Aber jedenfalls, dieser Kredit steigt, kommt, also das nennen wir elastisch in der Ökonomie. Die ganze Zeit. Ist das sozusagen eingängig?
Im Grunde genommen schon. Es ist vor allem einfacher, weil wir noch nicht bei einer direkten Geldwirtschaft sind. Nee, eigentlich mach ruhig erstmal weiter, weil wir sind noch nur beim eigentlichen Tausch. Wir haben noch kein Geldsystem in diesem Sinne eingeführt. Deswegen käme das jetzt, würde ich 10 Schritte vorgreifen.
Ja, genau. Gut, wir wissen alle, warum ein Geldsystem vorteilhaft ist, aber machen wir es mal bildlich. Ja. Also wir nehmen uns jetzt zwei weitere Farmer. Der eine baut Kartoffeln an, Erdäpfel auf gut Österreichisch, und der andere, keine Ahnung, zum Beispiel Rinder, Hörndlbauer und Erdäpfelbauer, und die machen genau denselben Deal. Ja? Das Witzige an der ganzen Angelegenheit ist jetzt natürlich, dass der Hörndlbauer, wenn er dann seine Kälber und für Kalbschnitzel im Frühjahr schlachtet, und der Erdäpfelbauer dann auch wieder im Herbst, ist, dass genau dasselbe ist. Aber die einen denominieren den Kredit in Weizen und den anderen denominieren den Kredit in Kartoffeln. Und dann wird es schon relativ komplex, wenn die jetzt zum Beispiel nicht nur Schweinebraten mit Semmelknödel essen wollen, sondern zum Beispiel auch Kalbschnitzel mit Erdäpfelsalat. Und deshalb ist es halt günstig, diesen Kredit in einer anderen Einheit zu denominieren. Ja. Wobei das Witzige ist, gehen wir mal so ein paar Fragen in, ja? Also wir haben in Weizen denominiert und in Kartoffel denominiert, ja? Und wir könnten jetzt aber einfach ein Outside-Gut nehmen. Also wie sagt man da auf Deutsch? Etwas, was ein einzelnes Gut, ja? Wir könnten jetzt natürlich sagen, wir denominieren alles in Weizen. Gab es schon mal, ja, gab es im alten Ägypten schon so und so viel tausend, 2, 3, 4, 5.000 Jahre angeblich schon bei den Pyramiden in Ägypten. Das Weizengeld ist natürlich kein besonders tolles Geld, weil die Würmer, Ratten, Motten, die essen das alle, und wenn mal eine Fehlernte ist, man erinnert sich, Bibel, Pharao, 7 Jahre, ne, dann gibt es weder was zu essen noch ein Geld. Und also wie gesagt, essbare Güter sind jetzt nicht das tollste Geld. Und wenn die sich jetzt zum Beispiel auf Ziegen einigen würden, weil es in dem Dorf keine Ziegen, braucht es nicht einmal im Dorf Ziegen, weil sie könnten sagen, na, ich gebe dir für 10 Ziegen wert Schweinehälften jetzt. Ja, und du gibst mir für 10 Ziegen wert Weizen im Herbst. Ja, und das kannst du natürlich genauso gut machen mit Gold, ja, selbst wenn es in dem Dorf keine einzige Goldmünze gibt. Und natürlich auch mit Bitcoin, wenn es das schon gäbe. Das ist sozusagen das Outside-Gut. Also vielleicht ist dadurch irgendwie intuitiv klar, dass dieser Wirtschaftskreislauf, dieser Kreditkreislauf sogar völlig ohne das Basisgeld funktionieren kann. Jahr für Jahr. Logo?
Ja.
Ja. Also wir in diesem Chart, den ich vorher gezeigt habe, gibt es sozusagen zwei völlig getrennte Kreisläufe. Und hier spielt sich Medium of Exchange ab. Das ist das, was eben nicht funktioniert. Ja? Weil die Griechen hätten jetzt natürlich 2015, machen wir es konkret, hergehen können und sagen, ich habe so und so viel Liter Olivenöl gerade produziert, ich gebe dir einen Wechsel, ja, zum Wechsel kommen wir ja gleich, und ich bezahle dich damit. Und mit dem Wechsel, den ich dir gegeben habe, lieber Olivenbauer, für deine Oliven, kannst du jetzt zum Beispiel den nächsten Traktor kaufen. Und schon beginnt die Wirtschaft wieder ein bisschen anzulaufen. Noch nicht ideal, weil Wechsel sind nicht noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber es beginnt schon wieder mal zu laufen. Man ist nicht total kaputt, wie eben, wenn einem die EZB das Geld abdreht.
Ja.
Ja. Das ist sozusagen die Verallgemeinerung, also diese Einsicht aus 2015, was notwendig war. Und warum es keiner gemacht hat, kann ich natürlich schon begründen, ja. Also gab es viele Gründe. Ja? Erstens musste der Handelswechsel 2015 noch auf Papier sein. Seit 2017 wurde hier in Wien in der UNO-City ein Mustergesetz erlassen für den elektronischen, den digitalen Handelswechsel. Also das war 2 Jahre später, als 2017. Es gab gewisse Bedenken, dass diese Wechsel nur in einer Währung ausgestellt werden dürfen, die von einem Staat zugelassen ist. Ganz böses Problem. Also die machen das einfach durch Gesetz. Also entweder bist du in der Untergrundwirtschaft oder es geht einfach nicht. Und dann kam Gott sei Dank Bukele, El Salvador, die Bitcoiner wissen es, 2021. Und der hat gesagt, so, jetzt ist Bitcoin Legal Tender in El Salvador. Deshalb ist das auch sehr kritisch irgendwie für die Zukunft von Bitcoin, was jetzt tatsächlich in El Salvador passieren wird, nach dieser quasi Bestechung durch den IMF-Loan, durch die Fiat-Leute. Ja, also problematische Sache. Was gab es noch? Es gab noch keine Taproot-Adressen. Ja, wir hatten zwar BIP60 als Vorschlag für Zahlungen, die mit einem Kontrakt vereinbar sind, aber das Bitcoin-System war dafür nicht bereit. Ja.
Hältst du das für eine ganz entscheidende Sache, dass jetzt El Salvador und Bukele hingehen müssen und von Seiten des Staates quasi Bitcoin legitimieren müssen, oder ist das mehr eine Formalität? Und wenn der es nicht tun würde, dann würden wir uns über, sage ich mal, ökonomische Grundprinzipien streiten, ob eben der Staat das Geld ausgeben muss oder ob es vollkommen frei davon sein dürfte.
Naja, du weißt eh, wie das ist. Wenn der Staat was verbietet,
dann gibt es Probleme, ist völlig klar, ja.
Ja. Natürlich kann man es übergehen, ja, aber man sieht eh bei Ross Ulrich, was da jetzt dann passiert.
Ja, klar, natürlich. Ich meine, das ist ein statuiertes Exempel. Aber ich meine, daran sehen wir in der Realität, wie schwierig es ist, etwas extern zu etablieren. Ja, vor allem, wenn der Staat da einen Strich durch die Rechnung macht, dann wird das Ganze ganz schön kompliziert. Nichtsdestotrotz, ja. Also du hast eben schon die Untergrundwirtschaft angedeutet. Das ist ja das, womit es ein Stück weit anfängt.
Ja. Ja, man wird vom Staat halt da hineingetrieben, wenn die das Netz so dicht machen, dass es wirklich keine Möglichkeit mehr gibt. Ja. Also vielleicht findet sich irgendwo ein erleuchteter Staatsmann, der sozusagen das dann ermöglicht. Ja. Aber natürlich, der darf unter keinem Grunddruck des IMF stehen, und damit fallen schon verschiedene Personen, an die ich da gedacht hätte, aus.
Ja, und ja. Schon, auf der anderen Seite ist es halt, aber irgendwie wollen doch die Krypto-Anarchisten und die Beginner der Bitcoin-Szene und so weiter und so fort, die wollen doch darauf hinaus. Also hier, ich weiß nicht, ob es sich seit 2015 stark geändert hat zu heute, aber viele von diesen Cypherpunks sind ja noch da, und die wollen ja dramatisch nicht den Einfluss des Staates auf Bitcoin, sondern im Gegenteil, sie wollen ja Bitcoin weitestgehend vom Staat entfernt halten.
Ja, korrekt. Aber die lauten Stimmen sind natürlich heute, die sagen, ja, der Staat, strategische Bitcoin-Reserve, weil sie sich natürlich alle aus Sicht eines Geld, also des Basisgeldhalters, dadurch Gewinne versprechen. Aber es ist natürlich sehr kurz gedacht.
Ja, klar.
Es ist natürlich sehr kurz gedacht, weil wenn, solange Bitcoin ein potenzielles Basisgeld ist, funktioniert das. Wenn das aufhört, können die alle einpacken. Ja, also es geht wirklich darum, Bitcoin-basiertes Geldsystem wirklich aufzubauen. Also das Vollständige, nicht nur die eine Hälfte.
Ja, ich will vielleicht nur an der Stelle nochmal betonen, wie wichtig das ist, weil wir reden hier darüber, ob eine staatlich nicht legitimierte Form des Geldes etabliert werden kann und wann und wie das geht. Das ist der Punkt, bei dem bist du mit Nico Jeltsch ein bisschen eingestiegen. Du hast gesagt, wo kommt die Etablierung? Wenn wir nur von Wertspeicher und Numbers Go Up reden, wo bitte soll der Kipppunkt liegen? Da gibt es keine vernünftige Begründung. Wir sind hier immer in der Theorie, das ist schon klar, aber wo soll der Punkt liegen, nur weil der Staat in eine Bitcoin-Reserve geht und damit den Preis pumpt, heißt es nicht, dass wir irgendwann Bitcoin als etabliertes Zahlungsmittel sehen. Und deswegen, darüber reden wir ja gerade, soll das Bitcoin-Kreditsystem dafür sorgen, dass es etabliert wird. Und da stehen wir.
Ja, wie du schon gesagt hast, also bei Nico wurde das angesprochen. Man hat natürlich als jemand, also ich verstehe das, wenn jemand, der Bitcoin hält, hier im Sinne seines eigenen Nutzens das für toll erachtet, wenn der Staat sozusagen Fiat-Geld druckt und sozusagen als nächstes dafür ausgibt, Bitcoin zu kaufen, dann wird man sozusagen Kantillionär. Das wäre halt in der Urzeit des Bitcoin eher ein abschreckendes Wort gewesen. Heute gibt es gewisse Bitcoiner, die gerne Kantillionäre sind. Ne? Und was man dazu aber Oder wären.
Streng betrachtet hat ja niemand ein Problem damit, viel Geld zu bekommen. Und wenn der Staat jetzt nur dahinter steckt, dann ist das für die Volkswirtschaft nicht gut, aber für einen selbst ja schon. Und du hast aber auch betont, dass das Wertspeicherargument für dich ja nicht vollständig fehlgeleitet ist. Es hat schon seinen Effekt.
Jein. Also auch hier gibt es sozusagen das wenn man Geld als die Kombination einer Commodity, einer digitalen Commodity oder auch einer realen Commodity, plus diesen zirkulierenden Kreditlayer für die Realwirtschaft sieht, ja, also wenn man erst dafür das Wort Geld gebraucht, so wie ich das vorschlage, dann stellt sich einfach die Frage nach diesem Fundamentalwert. Um den zu verstehen, muss man Folgendes verstehen. Ja, sieht man das?
Ja, gut.
Ja. Mhm. Ja, also das ist die Zeit des Goldstandards. Und Goldstandard ist etwas anderes als dieses Fake-Backing von Fiat-Währungen durch Gold. Ja? Also auch hier verstehe ich die Drucker von bunten Papierzettelchen, wo dann draufsteht 100 Euro oder 500 Euro früher oder 100 Dollar. Ja? Wenn dann jemand herkommt und mir für ein so ein Papierzettelchen oder 20 solche Papierzettelchen dann eine Unze Gold gibt. Ne? Sehr schön, klar, mache ich gerne. Ne? Aber was passiert während des Goldstandards, wenn Kredite, die Einlösung durch eine solide Commodity passiert, digital oder real, ja, also real ohne zu viel Nachproduktion oder nur zu Produktion zu Marginalkosten, die dem aktuellen Marktwert entsprechen, das passiert automatisch, dann passiert einfach Folgendes. Also man sieht hier, dass im Großen und Ganzen zu Zeiten des klassischen Goldstandards, wie wir ihn nennen, Gold sich immer auf eine ganz gewisse Kaufkraft eingependelt hat.
Kannst du kurz spezifizieren, was du mit, wie hast du es gerade formuliert? Genauer Goldstandard, präziser Goldstandard? Was hast du gerade gesagt?
Der klassische Goldstandard, ja, den muss man unterscheiden.
Hier reden wir davon, dass du noch real mit Münzen Güter einkaufst und eben kein Wechselstandard in du zahlst mit Fiat, aber der eigentliche Wert ist Münzen, aber das ist schon irgendwie nur noch in den Köpfen der Leute, sondern also wir reden hier davon, real mit Silbermünzen im Supermarkt einzukaufen, und das ist der klassische Goldstandard, den meinst du, richtig?
Nö, der klassische Goldstandard, sonst braucht man ja gar nicht Standard sagen, sonst ist einfach nur das Goldsystem. Das hat ja immer deflatorische Probleme gehabt. Klassische Goldstandard heißt, es gab schon Paper Money, ja. Und Paper Money gibt es eben in verschiedenen Varianten, aber in dem Fall eben Paper Money, das durch Gold redeemable ist. Das ist urwichtig. Ja? Also es ist die Redemption, die Einlösbarkeit, auf die es ankommt. Es kommt überhaupt nicht auf Backing an. Backing ist Schwachsinn. Ne? Also bleiben wir mal bei der Redeemability. Ja? Also ich habe einen 20-Dollar-Schein damals, ich habe da einen aufgedruckt, der hieß Yellowback, im Gegensatz zum ursprünglich verhassten Greenback, ja, der eben nicht durch Gold, also und diese goldene Farbe des Yellowback bedeutete, na, ich kann da einen goldenen Igel dafür eintauschen, eine Unze, 20 Dollar.
Ja? Um welchen Zeitraum sind wir jetzt?
Wir sind nach wie vor bis 1913.
Bis 1913.
Also das ist diese blaue Linie. Klassischer Goldstandard. Ja, da gibt's schon Papier, also sprich, die Elastizität funktioniert so mehr oder recht oder schlecht, wie man es halt versteht und wie viel sich halt der Staat einmischt oder nicht. Weniger Einmischung, besser im Geldsystem, in der Geldproduktion, Entschuldige. Und dann sieht man, dass die Kaufkraft dieser einen Unze Gold, genau wie das in einem Bitcoin-System, einem vollständigen Bitcoin-System mit dem Bitcoin passieren will, die pendelt sich immer wieder ein. Ja, manchmal druckt der Staat dann ein bisschen mehr Geld, um seine Kriege zu finanzieren, setzt vielleicht sogar völlig die Einlösbarkeit in Gold seines Papiergelds aus. Aber wenn sie es wieder einführen oder auch versuchen, auch die Banknotenproduktion einzuschränken, dann nähert sich das dann sehr, sehr bald wieder einem, ich nenne es fundamentalen Wert dieser Commodity an. Und dasselbe nach meiner Theorie, ja, und lässt sich auch durch Aussagen verschiedener Österreicher, nicht aller, decken. Und wenn man das abstellt, also zuerst mal zum Beispiel, es gibt zwar theoretisch die Golddeckung, aber ich druck halt einfach noch mehr, dann führe ich sie wieder ein nach dem Krieg, dann geht's nach oben, produziert aber Deflation, ich kriege große Unruhen, die Leute kriegen nichts mehr zu essen, Industrien brechen zusammen, dann führt man wieder das Fiat-Geld ein. Ja, und bis 73, weiß man ja, 71, 73, je nachdem, wie man es betrachtet, gab es ja den zwischenstaatlichen Goldstandard, wo zumindest die Staaten untereinander Gold austauschten und dadurch auch natürlich die Handelsdefizite, diese riesigen Handelsungleichgewichten, die ja politische Störungen erster Güteklasse sind, die wir heute haben, nicht mehr haben. Ja, also Fundamentalwert, darum geht es jetzt einmal. Lassen wir mal die Nebentöne. Ja. Und das ist ja nicht nur in Amerika zu beobachten, das ist zum Beispiel auch in England zu beobachten. Um den Chart anzuschauen, muss man einiges wissen. Ja, wir haben natürlich hier die Suspension des Goldstandards auch in England, die Wiedereinführung des Goldstandards 1925 und nach Leidensdruck aufgrund, weil man hier einfach zu tief unten war. Ja, wir waren hier bei 400, Pfund pro Unze Gold und die Aufwertung wieder auf das monetäre Premium von 1000 Pfund war einfach, hat einfach zu lang gedauert, bevor dann die Proteste zu stark, also jedenfalls 1931 auch wieder abgeschafft. Und hier muss man auch schon, das schaut jetzt kurz nach Deflation aus, ist aber natürlich Unsinn, sondern man war in den napoleonischen Kriegen, das Übliche, man druckt eben Staatsanleihen, Kriegsanleihen und gibt dafür in Wahrheit Fiduciary Media, das kann ich nicht sagen, aus. Ja, aber auch das reguliert sich und dann geht's wieder schön flach dahin. Mal rauf, mal runter und am Ende nehmen die den Goldstandard manchmal auch nicht so ernst, es reißen gewisse Dinge. Aber wie gesagt, die Abschaffung ist dann immer die Katastrophe. Und im Vergleich, ja, also wenn ich jetzt nach London fahre heutzutage, ich war vor einem halben Jahr wieder dort und habe dort in einem Restaurant ein nettes Beefsteak bestellt. Ja, und der Preis dieses Beefsteaks war also ungefähr so wie der Preis von, glaube ich, 10 Kühen im Jahre 1913.
Ja, das ist eine Menge Steak.
Ja, hätte ich nicht aufessen können. Mhm. Ja, also das muss man einfach wissen, dass der Umstand der Redemption, der Einlösbarkeit, es ist der sozusagen überhaupt den Fundamentalwert eines Basisgeldes, einer digitalen Commodity überhaupt erst empirisch aufscheinen lässt. Schwankt natürlich herum, das ist dieses ominöse Wort der Geldstabilität. Ja, also wie du wahrscheinlich weißt, Deflation, Inflation, das sind ja alles keine praxeologischen Begriffe, sondern das sind sehr komplexe Vorgänge, ja, Geldmengenausweitung, Geldnachfrage, Ausweitung oder Verfall in einzelnen Produkten. Das ist der große Fehler von Jeff Booth, der sozusagen Verbesserungen an Gütern umschreibt dann mit Deflation, was natürlich völlig falsch ist, weil Deflation wäre ein monetäres Thema, wenn schon. Ja, also
ja gut, das hat er auch nicht erfunden, ne? Das ist also die technische Deflation als Produktfortschritt zu bezeichnen, ist halt, das hat sich halt eingebürgert. Ich bin mit dir schon einverstanden, dass das Probleme mit sich bringt, es so zu definieren, aber das hat Jeff Booth eben auch nicht erfunden.
Ja, und man muss ihn auch in Schutz nehmen, da das ist, glaube ich, ein paar Absätze, wir haben es eben Nico ein bisschen besprochen, ein paar Absätze ganz hinten im allerletzten Kapitel seines Buchs, wo es sonst hauptsächlich um Futurismus geht. Also Zukunftsthemen in der Technik und Ähnliches.
Ja, sowas gestaltet sich auch immer schwierig, so die Zukunft zu prognostizieren. Aber ja.
Aber wie gesagt, ich würde doch vorschlagen, dass wir in Bitcoin oder zumindest denen, die an der Diskussion Bitcoin soll Geld werden teilnehmen wollen, hier schärfer unterscheiden. Ja.
Mhm. Nichtsdestotrotz, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass die Deflation. Also gehen wir mit den Begriffsdefinitionen vorher hin. Erstmal, wenn wir von Inflation sprechen, sprechen wir grundsätzlich von Geldmengenausweitung. Sind wir uns da soweit einig?
Abgesehen, dass wir uns nicht einig sind, dass das Wort Deflation und Inflation zu unscharf ist.
Also ja, also gut, ich würde monetär
sagen wir einfach Geldmengenausweitung, ja? Oder Geldmengenschrumpfung. Ja. Ja, wir haben es ja gesehen, Geldmenge, ja, also Geld im Sinne des Kreditgeldteiles wächst, schrumpft und das ist sehr, sehr wichtig.
Klar, aber ich habe gerade Geldmengenausweitung gesagt. Der Punkt, wo ich es abgrenzen wollte, war Preissteigerung und Preisfall. Das ist, da gehen wir immer in die MMT-Richtung. Die wollen oder in die in keynesianische Theorien, die das betrachten wollen, und die wollen nicht über die Geldmengenausweitung sprechen. Und das sind aber zwei schon durchaus verschiedene Punkte, und es ist schon in der klassischen Nationalökonomie in der Regel so gewesen, dass man von Geldmengenausweitung gesprochen hat und eben nicht von allgemeiner Preissteigerung, weil es ist auch schon alleine technisch betrachtet nachzuvollziehen. Da baut man immer irgendwelche Warenkörbe und guckt, was fasst man jetzt da alles rein, und warum diese Betrachtung wahnsinnig schwierig ist. Das habe ich hier auf dem Ferngesprächkanal schon mal besprochen mit Karl Friedrich Israel, der untersucht diesen zum Beispiel harmonisierten Verbraucherpreisindex und untersucht dann, warum hat man jetzt diesen Warenkorb hier geändert und auf einmal diese Variable reingenommen und eine andere nicht. Und diese Betrachtung der allgemeinen Preissteigerung ist besonders aus der österreichischen Perspektive heraus schwierig, weil, wie gesagt, was man berechnet, ist alles irgendwie ein bisschen willkürlich, was die Standards antrifft. Dementsprechend sprechen wir eben von Geldmengenausweitung als Inflation und von Geldmengenschrumpfung als Deflation. Soweit ja. zu den technischen Begriffen.
Und wie gesagt, die sagen wir mal mit der österreichischen Schule, Wiener Schule, konsistente Art ist eben nicht ein zentralplanerisch festgelegter Warenkorb, ne, von staatlichen, vielleicht auch von mehr oder minder unabhängigen Instituten oder auch nicht, sondern was passiert denn in einem echten, in einem richtigen, in einem harten Geldsystem ohne Zentralbank? Wie kommt der Bill of Exchange zustande? Ja, es finden sich also ein Käufer und ein Verkäufer, die verhandeln halt, na, wie viel sind deine 10 Tonnen Weizen denn jetzt nun wirklich wert, ausgedrückt in Ziegen, müssen keine Ziegen sein, können auch Weizen sein, kann auch Gold sein, ist wie Bitcoin. Ne? Die verhandeln das und tun ihr Bestes jeweils und kommen halt zu einem Ergebnis. Ja, das ist also eine objektive Realität, das ist ein objektiver Preis, der sich aus der momentanen Situation in Raum und Zeit ergibt, und der wird am Wechsel festgehalten. Ja, also das ist dieses alte Problem, erinnert sich jemand dran, weil diese Konversation ist ja, glaube ich, doch sehr, sehr bekannt bei manchen Leuten. Hier, wenn ich da kurz mal gehe, im deutschen Sprachraum, nämlich auch Sepp Hasselberger, so ein Bayer, der eben gleich 4 Wochen nach Launch von Bitcoin gleich angemerkt hat in einer Debatte mit Satoshi, du, es ist schon wichtig, dass er sozusagen die Geldmenge begrenzt ist. Also wir müssen auf den nicht inflationären, limitierten Bereich der Geldschöpfung gehen. Aber es ist auch wichtig, dass dieses Limit adjustierbar ist. Ja? Und dass das Problem, das Satoshi dann sofort aufgeworfen hat, woraus man ablesen kann, dass er wirklich die Sache verstanden hat. Ja, er hat dann gesagt, ja, aber Software erkennt keinen Weg, und ich sage, es gibt auch keinen Weg, dass eine Software erkennen kann, was der reale Realweltwert eines Geldes ist. Ja, dieser Satz wird von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich gelesen, aber wenn man sozusagen mit diesem Gedankenmodell des Kreditgelds und des Basisgeldes an diese Sätze herangeht, fällt das natürlich sofort auf, dass der gute Mann sagt, Real World World. Ja? Und das ist das, was die Leute eben verhandeln, der Käufer und der Verkäufer, nämlich was das Ding jetzt hier und im Jetzt wirklich wert ist. Völlig dezentral, da mischt sich keine zentrales statistisches Zentralamt. Was da jetzt hineinkommt in den Korb, das bestimmen Käufer und Verkäufer selber, was sie kaufen, wie viel sie kaufen, wann sie kaufen. Ja, also das ist der reale Wert der Dinge, und der ist wichtig, und aus all den Dingen, die dann per Wechsel bezahlt werden in einer Periode, ergibt sich ein völlig natürlicher, objektiver Warenwert auf Basis von freien, dezentralen Entscheidungen von wirtschaftlichen Subjekten, der auch tatsächlich einer objektiven Realität entspricht, sowohl in der Menge, als auch in der Art der Güter, als auch im Preis. Wir brauchen keine Zentralplaner.
Mhm. Ich würde vielleicht auch nochmal, um Begriffsdefinitionen nicht durcheinander zu schmeißen, sagen, wenn du von dem objektiven Wert sprichst, dann meinst du durchaus einen sich am Markt ergebenden Preis, der wird nicht zentral festgestellt, aber das ist eben der Unterschied zu dieser subjektiven Wertlehre, was Menschen einem gut beimessen. Das sind nochmal zwei verschiedene Punkte, ne?
Ja. Die Betrachtung, die wir sehen müssen, ist eine kontradiktorische. Ja? Der Seller glaubt immer, es ist mehr wert, der Käufer glaubt, es ist weniger wert oder glaubt eh, dass es mehr wert, aber sie einigen sich irgendwo, wo halt dann das Kräfteverhältnis passt. Mhm.
Ich wollte nur das nochmal ausräumen, ja, dass wir nicht über verschiedene Dinge sprechen, aber soweit ja, klar, denke ich, ja.
Ja, also das ist sozusagen die Lage. Und du hattest, glaube ich, in deinem Video gefragt, ja, was ist denn der Grund, warum gibt es überhaupt diesen fundamentalen Wert? Und das ist, glaube ich, sozusagen der einzige Moment, wo ich leider Nationalökonomie ins Spiel bringen muss, wenn das okay ist. Sprich Charts. Das ist im Wesentlichen ein glaube ich, von durchaus verständlicher allgemeiner Grund. Aber vorher müssen wir noch mit einem Narrativ aufräumen, das sich in der Bitcoin-Szene etabliert hat in den letzten 10 Jahren. Nämlich, dass ja irgendwann einmal, wenn dieser richtige Preis erreicht sei, dann automatisch Bitcoin zum Geld wird. Nein, das ist nicht so, ja, sondern dieser Preis, und wir haben das an den Charts ja gesehen, der ergibt sich über Zeit. Das dauert ein paar Jahre wieder. Ja, je schlimmer die Abweichung ist, desto länger dauert's. Manchmal dauert sie so lang, dass es gar nicht machbar ist. Ja, also dieser Preis, warte, ich blende das nochmal hier ein, damit das gesehen werden kann. So. Zum Beispiel, ich gehe mal auf England, da ist es vielleicht klarer. Ja. Also hier haben die es dann irgendwie noch geschafft, nach den napoleonischen Werten von 600 es wieder hinauf auf das 100%-Niveau des reinen goldeinlösbaren Wertstandards zu kriegen, so grosso modo, da manchmal so 10-20% rauf runter. Und dann waren sie aber hier nach dem Ersten Weltkrieg irgendwo schon bei 37-38% nur vom tatsächlichen Wert. Und die sozialen Spannungen der Disinflation, die hier aufgetreten ist. Ja, ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Das ist eine der weiteren Fallen dieses unsäglich schlimmen Worts Deflation. Es war nicht Deflation, das war Disinflation. Hier war die Inflation und hier ist die Disinflation. Also diese Disinflation war nicht durchzuhalten. Und warum ich das jetzt sage, ist, man sieht, dass es einfach dauert, bis diese Fundamentalwerte erreichbar sind, dass sie manchmal Abweichungen geben, wieder zurückfinden.
Magst du kurz, wenn du den Begriff schon einführst, Disinflation ist, wieder auf das Vorgängerniveau zurückzukommen, richtig?
Ja, das ist wichtig, um zum Beispiel Rothbard richtig zu verstehen, aber auch andere Autoren, weil man kann als Ökonom nicht mehr immer alles in jeder Konstellation durchdenken. Ja, Mises hat das hervorragend gemacht, hat in seinen Büchern ein unglaubliches Maß an unterschiedlichen Szenarien bereits durchgenommen, auch wenn es manchmal nur in Nebensätzen war. Aber zum Beispiel Rothbard, wenn er sagt, na ja, diese Deflation, das ist ja ein hilfreiches Ding, bla bla bla. Ja, aber er geht dann aus, dass es irgendwann mal aus ist, so wie nach den napoleonischen Kriegen, weil wir wieder einen vernünftigen Zustand haben. Ja, und dass das auch sozial, politisch durchhaltbar ist. Worüber er nicht spricht, ist die wahre Deflation, wenn einfach die Anpassung der Geldmenge nicht klappt. Ja, weil dann sind wir in einem ganz schrecklichen Zustand, der heute auch sehr, sehr schlecht verstanden wird. Ja, die meisten Leute glauben ja bei Inflation und Deflation, da geht's halt um Kreditnehmer, ja, und dann darf man halt nicht so viele Zombie-Kredite und so. Und nein, 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 überhaupt nicht. Es geht um irrsinnig viele Arten von Verträge, die dann einfach nicht mehr funktionieren, wenn man eine permanente Deflation hat, also sprich, wenn das Geldsystem nicht funktioniert. Ja, und das war, wie gesagt, schon seit römischen Zeiten beobachtbar. Ja, eigentlich schon seit biblischen Zeiten, weil sonst hätte man ja diese Jubilee-Jahre mit der Kreditvergebung nicht gehabt. Egal, also, aber was funktioniert denn alles nicht? Ja? Es funktioniert der Arbeitsvertrag nicht, weil jetzt mache ich mir mit meinem Mitarbeiter aus, ja, du kriegst pro Jahr ein Bitcoin, ja, jedes Monat ein Zwölftel Bitcoin. Und das ist jetzt so, und dann muss der Arbeitgeber jedes Jahr mit dem Arbeitgeber nachverhandeln, um wie viel jetzt dieses Jahr sein Gehalt gesenkt wird. ja, ist noch viel schlimmer, als zu verhandeln, um wie viel das Gehalt denn jedes Jahr erhöht wird. Es geht um Pensionen. Ja, jetzt habe ich einen Pensionsanspruch, jetzt kriege ich den Zettel, wenn ich 65 bin oder wenn sie es jetzt erhöhen, die Damen und Herren Politiker halt 67 oder 68, da steht dann drauf, ja, ich kriege so und so viel Bitcoin. Ja, und jetzt deflationiert das Bitcoin und da steht aber drauf, ich kriege, keine Ahnung, ein Zwölftel Bitcoin pro Monat. Und ja, in 2, 3, 4 Jahren bricht mir das Pensionssystem zusammen. Ja, wenn man ein Pensionssystem hat, ja. Dasselbe tritt zu für den Mietvertrag, ja. Ich mache mir einen Mietvertrag aus, ja. Und das Bitcoin deflationiert, dann kann ich bald meine Miete nicht mehr zahlen, ja. Das ist also zum Beispiel für den Vermieter wiederum günstig. Versicherungsvertrag, ja. Jetzt mache ich einen Versicherungsvertrag, mein Haus sei, keine Ahnung, 5 Bitcoin wert, 10 Bitcoin, ja. Und jetzt versichere ich das und jetzt kommt die Versicherung her, sagt nach 5 Jahren, mein Haus ist abgebrannt. Wir hatten, so wie wenn Jeff Bezos sagt, 5% Deflation, dann ist das inzwischen 25% weniger wert. Häuser stehen lang, also nach 20 Jahren ist da kaum noch, und es muss die Versicherung so viel zahlen, dass ich mir dann davon einen Palast bauen kann, de facto. Ja, und Lohnagreements brauche ich, glaube ich, überhaupt nicht erklären. Es passieren dann aufgrund dieser Missstände extrem viele Bankrott, genauso viel Bankrott wie jetzt in Ländern, die von Inflation geschlagen werden. Die Betriebe müssen einfach zusperren, die Produktionskapazität nimmt ab. Das, was sozusagen als versprochene Abundance ist, kommt natürlich überhaupt nicht zustande, weil wir keine produktive Kapazität mehr haben. Es kommt Unemployment, ja, noch mehr Deflation, weil noch weniger Geld da ist, soziale Spannungen. Und ich glaube, in deinem Artikel, in deiner Analyse hast du eh schon erwähnt, was passiert, wenn diese sozialen Spannungen so schlimm werden. Ganz schlimme Dinge. Ja. Ja.
Das hier ist ein ganz, ganz entscheidendes Puzzleteil, das ich für mein bisheriges Antwortvideo nicht gehabt habe. Also wovon du hier sprichst, das ist jetzt ganz, ganz wesentlich. Also bei Arbeitslosigkeit halte ich noch tatsächlich für ein bisschen, das ist halt bei uns nicht anpassungsfähig. Das ist so, der Staat bestimmt, was Arbeit ist. Das ist eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsstelle. Wenn Arbeit flexibler gestaltet wäre als mit diesen sehr, sehr festen Verträgen, könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass das lösbar ist. Aber bei dem Rest bin ich sehr, sehr stark dabei.
Ist unlösbar, Andreas. Ist unlösbar. Also ja. du hast dann Situationen wie 1465 in Europa, ja.
Wo, 1465, naja. Gut.
Ja, also die große Bullion Crisis, wie das heißt, als sozusagen diese ganzen in Europa noch nicht angekommen waren, was erst Medici und die ganzen lombardischen Kaufleute dann gebracht haben, eben durch den Bill of Exchange. Ja, zu wenig Gold da, die Leute konnten sich keine Arbeiter leisten, das Vieh veränderte auf den Feldern, Hungersnöte, also da braucht sich gar nicht der Staat einmischen, das ist einfach wirtschaftliches Gesetz, dass Deflation produktive Kapazität tötet. Ja. Durch all diese Dinge, die ja reine privatwirtschaftliche Verträge sein können, wenn sich der Staat nicht einmischt, sich überall ein, aber kann auch rein privatwirtschaftlich sein. Also das ist jetzt wichtig zu beachten und wir hatten viele, viele solche Szenen in der Welt, ja, auch Peel Act 1844 in England, also als die Engländer ihre Bank of England plötzlich gezweiteilt haben in den Goldstapelteil der Zentralbank, die nur Goldbarren umschlichten mussten und den Emissionsteil, der auf Basis von diese Effekte sind bekannt und sie werden dann eigentlich immer nur entschärft, indem plötzlich eine Counter-Economy entsteht, eine anarchistische Wirtschaft, die den Staat einfach ignoriert, weil es gar nicht mehr anders geht.
Ja, bin ich auch noch so weit. Aber was mir schon noch im Kopf rumschwebt, ist, du bist auch schon der Meinung, dass eine Menge, und wir haben halt Bullshit-Jobs. Wir haben halt durch Fiat-Geld künstlich geschaffene Verwaltungsstellen, die mit Dingen beschäftigt sind, die kein realer Mensch nachfragt. Und dieser nutzlose staatliche Unfug, der muss schon einen Anpassungsprozess durchlaufen. Ja. Also da würdest du ja im Leben nicht wieder, aber das ist ja ganz, ganz vielen Leuten
wichtig. Das passiert ja nur deshalb, weil der Staat sich so viel Geld drucken kann mit dem Fiat-System.
Selbstverständlich, ich sag nur, das ist der Prozess, der sich anpassen muss. Das muss wieder raus aus dem Wirtschaftskreislauf, weil das unproduktiv ist und nichts zu tun. Das ist das, was viele Leute mit Deflation verbinden. Und ich meine, so beschreibt es auch im Grunde genommen Rothbard.
Ja, aber ist eben nicht permanente Deflation, sondern ist, wie hier schon beschrieben.
Absolut.
Ja, ist einfach die Rückführung durch Disinflation auf ein natürliches Gleichgewicht. Und Stabilität des Wirtschaftssystems ist keine normative Frage. Also es ist nicht, was wollen wir? Ja, es ist ganz einfach, wenn du ein freies marktwirtschaftliches System hast, jetzt mal meine Theorie, ja, ist, wird sich das einpendeln? Und ich kann das begründen. Ja, ja. Das begründet sich einfach durch Folgendes. Wenn ich jetzt nur ignorieren wir mal völlig böses Fiat-Geld, ja. Wir haben also eine fixe Supply von Geld, ja. Wenn der Preis von Bitcoin zum Beispiel in Dollar steigt, dann verkaufen vielleicht mehr alte Hodler und sonst, wenn es fällt, vielleicht wieder weniger, warten wieder mehr ab. Aber was sich ändert die ganze Zeit, ist die Nachfrage nach Bitcoin, ja. Irgendwas passiert, Bukele sagt, ja, wir verwenden jetzt Bitcoin in El Salvador als Währungsmittel. Ein anderer sagt, nein, wir haben jetzt gerade Bitcoin Mining gebannt. Also es ändert sich die ganze Zeit. Und was dann passiert ist, wenn zum Beispiel, nehmen wir das angenehme Szenario an, es steigt mal wieder die Nachfrage nach Bitcoin, ja, dann verschiebt sich diese Nachfragekurve nach rechts, ja, weil wenn mehr Nachfrage ist, steigt der Preis, wissen wir alle. Mhm. Und dementsprechend bildet sich ein neuer Preispunkt, der höher ist. Wenn jetzt natürlich wieder irgendwann mal schief geht und Bitcoin wieder mal 80% abstürzt, 70-80%, ja, dann passiert genau das Gegenteil. Und durch diese ständige Herumschwankung passiert diese Volatilität. Ja, und zur Volatilität ist wichtig zu wissen, die ändert sich in Wahrheit seit Jahren nicht mehr. Es wird immer gesagt, ja, die nimmt dann immer ab. Völliger Schwachsinn. Ja, die Volatilität, die für Kreditgeld spannend ist, also sprich die Zeitdauer in der Produktions- und Lieferkette, 30, 60, 90 Tage, man sieht, dass die Volatilität de facto noch immer gleich hoch ist wie früher. Sie macht geringere Ausschläge, aber die Volatilität per se, also erste Ableitung, ist immer noch da, immer noch im Meer. Also daran wird sich nichts ändern. Das Einzige, was das ändern kann, ist, wenn wir eben auch den Kreditlayer des Geldes berücksichtigen. Ja, und das Nächste, was die Leute nicht wissen, ist, Kredit und Kreditgeld sind völlig unterschiedliche Dinge. Ne? Das ist auch ein Wissensgap in der Bitcoin-Szene und in der Fiat-Szene sowieso. Ja, also Kredit wird erst dann zu Kreditgeld, wenn es durch seine positiven Eigenschaften eben nicht mehr den Abschlag verdient, den ein Kredit selber verdient. Ja, wenn ich einen Kredit verkaufe, dann muss ich immer einen Abschlag in Kauf nehmen. Ja, wenn ich einen Kredit habe, der noch 6 Monate läuft, wird mir keiner dafür 100% auf den Dollar oder auf den Euro geben. Ja, bei Kreditgeld ist das anders. Das wird durch Geldproduzenten, also Kreditgeldproduzenten, dermaßen verbessert, Credit Enhanced nennt sich das, dass eben der Wert gleich ist wie der vom Basisgeld und in gewissem Sinne sogar höher. Ja, also um zum Beispiel ein Kilo, eine Münze hat immer auch zum Beispiel ein bisschen mehr Wert als das Rohmetall. Einerseits natürlich Produktionskosten, andererseits was praktischer ist. Ich kann es fallen lassen und sehen, wie es klingelt. Ich kann gut reinbeißen, um die Weichheit zu checken. All diese Dinge kann ich machen. Ne? Ja. Ja, es ist übrigens schon sehr spät, Andreas. Du musst mir verzeihen. Mhm. Ich muss weiter ein paar Dinge machen. Tut mir leid, dass wir nur sozusagen halb durch das Thema durchgekommen sind, aber vielleicht nur kurz um die Lösung. Ja? Wenn du also diesen zweiten Teil des Geldsystems, der nicht fix sein darf, ganz im Gegenteil, der elastisch sein muss, dazufügst, ja, wenn sich dann die Kreditgeldmenge ausweitet, passiert Folgendes, die Angebotskurve verschiebt sich nach rechts, das Gleiche passiert, also die Nachfragekurve verschiebt sich so nach rechts, die Angebotskurve verschiebt sich durch das elastische Kreditgeld auch nach rechts und es entsteht dieser Preispunkt, der hier natürlich eine glasklare Linie ist, aber wir haben ja schon gesehen, natürlich ist das ein Marktprozess, der auch ein bisschen, also das heißt, Stabilität eines Geldsystems ist keine normative Frage, es ist etwas ganz Automatisches, wenn sich der Staat nicht einmischen kann ins Geldsystem und zwar auf keiner Ebene. Ja, weil wir hatten 50 Freibanksysteme in der Welt in der Vergangenheit, ja, und die meisten sind ruiniert worden, dadurch, dass sich die Staaten immer mehr eingemischt haben in der Bankengesetzgebung, was Banken machen dürfen, was sie nicht machen dürfen, ja, und vor allem, dass sie nur die Staatsanleihen und Kriegsanleihen kaufen müssen. Ja. Also für heute vielleicht genug davon, aber wenn du dazu noch Fragen hast, bin ich noch ein paar Minuten da.
Okay, wenn du noch ein paar Minuten hast, ich hätte tatsächlich noch einiges, ich wollte dich jetzt aber auch nicht bremsen, wo du im Fluss warst. Wenn wir das Ganze zum Abschluss bringen, dann lass mich das Ganze mal so fragen. Wenn du deine eigene, sag ich mal, wir sprechen über Theorie. Du hast deine Theorie, dass es dieses Kreditsystem braucht, und auf der anderen Seite stehen die Leute, die sagen, ja, was sagen sie? Sie sagen wahrscheinlich sowas wie so, warum sollten wir dieses Kreditsystem brauchen? Du hast selber angesprochen, sie sind der Meinung, eine rein fixe Geldmenge statt mit Kreditsystem eine elastisch ausweitbare Geldmenge muss gegeben sein. Wie soll sich ein Kreditsystem durchsetzen, wenn Bitcoin selber sich nicht von alleine am Markt durchsetzt? Das sind die beiden Streitpunkte, um die es geht. Wenn du mir vielleicht kurz in ein paar Minuten aus deiner eigenen Glaskugel Bauchperspektive heraus deine Prognose geben kannst. Wenn ich recht habe, dann tritt in der Zukunft dies und das ein. Wenn ich nicht habe, dann befürchte ich dies und jenes in der Zukunft. Weißt du, was ich meine? Also deine persönliche Einschätzung einfach nur davon. Sagen wir, das sind deine Hoffnungen, Wünsche und Träume, und das sind deine größten Befürchtungen.
Ich würde mich jetzt wiederholen, Andreas, aber sozusagen die Sache ist die, so gut wir uns fühlen, Bitcoin ist noch nicht gegessen. Ja? Gerade der Umstand, dass jetzt zum Beispiel Strategic Bitcoin Reserve geschillt wird von staatliche Sammlung von Bitcoin, ist sozusagen die Sorge, dass im Endeffekt vielleicht der nächste Präsident hier, da und dort doch CBDC macht. Und das ist sozusagen aus meiner Sicht das Horrorszenario, weil die Burschen dann einfach so ziemlich alles machen, alles sehen, alles, was wir kaufen, und auch die Fiat-on-off-Ramps. Wir sind dann nicht debanked, ja, weil vielleicht findet man doch noch die eine oder andere Bank, die das dann macht. Ja. Wir sind dann völlig demonetisiert als Individuen. Ja, und ab da sind wir, also das ist sozusagen mein Horrorszenario. Ja. Mhm. Und daher ist es sozusagen unheimlich wichtig, dass wir schauen, dass jetzt endlich mal ein Versuch gemacht wird, zu schauen, ob das tatsächlich das Problem lösen kann, dass wir abhängig sind von On-Off-Ramps, dass wir Bitcoin nicht zum Laufen kriegen, wenn eine Währungskrise ist. Ist ja nicht nur Griechenland, war ja genauso im Libanon, wo der Zentralbankchef alles kaputt gemacht, war genauso in Zimbabwe, also in allen Ländern, ja, oder auch in El Salvador. Ich war jetzt schon zweimal in El Salvador, um mit den Leuten da zu sprechen. Ja, die machen das nicht. Ich bin sogar eingeladen worden durch einen Zufall ins Wirtschaftsministerium zum Chef von Unternehmenssektor. Ich sage jetzt nicht, wer es war.
In El Salvador, ne?
Ja. Und der hat mir also berichtet, hat gesagt, Hubertus, wenn ihr das baut, ja, macht es so, dass ihr überhaupt nicht betont, dass das Bitcoin ist, weil die Wirtschaftstreibenden, die Unternehmen, die Realwirtschaft, ist inzwischen so weit, dass sie sagt, ja, wir tun uns das nicht mehr an. Das ist nur Aufwand, Chaos, schwierig. Ja. Also es ist, also diese Theorie erklärt auch, und alles, was passiert ist seit 2015, ist konsistent mit dieser Theorie, dass das eben nicht funktionieren kann ohne Kredite. Und was wir jetzt sozusagen als nächste Stufe machen, also wir werden jetzt am 15. Februar eine neue Alpha-Version, die jetzt dann sozusagen für den allgemeinen Gebrauch fähig ist, eines elektronischen Handelswechsels haben. Wer helfen will, kann sich zur Verfügung stellen fürs Alpha-Testen dieses Dings, ob das im praktischen Gebrauch dem Unternehmer tatsächlich so hilft, wie wir glauben. Das muss jetzt auch nicht sozusagen gleich das gesamte Geschäftsvolumen sein, ja. Aber so wie zum Beispiel manche Merchants, die georange-spielt worden sind, gesagt haben, naja, okay, wir nehmen das jetzt an, und wenn wir dann von unserem Umsatz 10%, 5%, 2% zurückhalten als Bitcoin, also unseren Profit, das kann nicht jede Branche, aber manche können das, na, dann soll das so sein. Das ist uns diese Möglichkeit, von einem schlechten System, Geldsystem loszukommen, wert. Also solche, ein Teil des Geschäftsvolumens von Unternehmen, der Realwirtschaft, diesen Handelswechsel in echt auszuprobieren. Ganz kleine Summen, das ist irrsinnig gefährlich noch. Also das wird schon noch dauern, bis das sich dann stabilisiert hat, das Ganze. Aber das wäre jetzt sehr hilfreich.
Die in der Videobeschreibung verlinken wir natürlich zu BitCredit und der Telegram-Gruppe sowie zu deinem Twitter-Account. Jeder, der sich mit dem dem Protokoll und so weiter allem drumherum beschäftigen möchte, der kann dort joinen und Fragen stellen und so weiter. Als letzten Satz vielleicht einmal kurz zum Abschluss. Du hast aber nichtsdestotrotz ein so großes Vertrauen, dass du auch nicht befürchtest, dass Bitcoin noch mal jemals auf Null geht, oder? Sondern wenn, dann wird es in der Schatten.
Wenn CBDC eingeführt wird?
Selbst dann? Glaubst du nicht, dass das dann noch in der Schattenwirtschaft weiterlebt?
Also wenn du die totale Überwachung hast.
Weiß klar, ich nicht. Aber dann hätten wir weltweit nordkoreanische Verhältnisse.
Du hast mich nach dem übelsten aller Szenarien gefragt.
Würdest, ja? Also das okay, ja, okay, es wäre natürlich eine enorm dystopische Zukunft, aber das wäre quasi das einzige Szenario, wo du vorstellen kannst, dass Bitcoin tatsächlich nochmal obsolet werden würde.
Nicht das Einzige, aber wie gesagt, du hast mich jetzt nach dem Allerschlimmsten gefragt. Ja. Schau, die Frage ist ja, wie sieht man Bitcoin? Ja, manche Leute sehe ich sehe es als Wette darauf, dass sich Bitcoin durchsetzt. Das ist der momentane Wert der digitalen Commodity. Ja, und das heißt, wenn ich den Preis von Bitcoin sehe, dann denke ich nicht, oh, das ist jetzt der Wert oder sowas. Nein, ich sehe das als Prozentwahrscheinlichkeit bezogen auf meinen geschätzten Fundamentalwert von Bitcoin, ja, dass Bitcoin sich durchsetzen kann. Also in dem Sinne beobachte ich das. Ich freue mich, wenn es nach oben geht, weil dann wird der Prozentsatz höher. Er liegt nicht bei 100%, offensichtlich. Ja, und wenn es runtergeht, nehme, ja, das ist jetzt wieder passiert.
Hubertus, ich habe einiges mitgenommen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, mir das auch. Ist danke so eines Fragen. Der anspruchsvolleren Themen. Ich musste viel darüber nachdenken, so wie Nico Jelsch das Gespräch auch beendet hat. Ich bedanke mich sehr gerne und von mir aus können wir es auch gerne in vielleicht anderer Betrachtungsweise nochmal in Zukunft fortsetzen.
Wenn sich Folgefragen ergeben, gerne. Und wir werden ja auch sehen, wie dann der Alpha-Test verläuft.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Alles klar. Servus. Ciao.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.